Schirneye, der Podcast. AOW, das Schlagloch, ein Podcast rund um das Natur- und Europaschutzgebiet Stockerauer Au.
Wir begrüßen euch recht herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts, die Au, wie alles begann und warum sie heute in Gefahr ist. Wir, das sind Stoffel
und Katrin. Erinnerst du dich an unseren Osterspaziergang durch die Au? Vogelgezwitscher, Schmetterlinge eilen von Blüte zu Blüte, eine Ringelnatter bahnt sich ihren Weg zum kühlen Nass und flüchtet aufgeschreckt durch unsere Schritte. In der Ferne hört man zwei Spechte abwechselnd gegen einen Baumstamm hämmern. Wenn man heute hier steht, wirkt alles ruhig, stabil und fast selbstverständlich. Aber genau das ist die große Täuschung. Denn diese Landschaft war nie ruhig, nie stabil und schon gar nicht selbstverständlich. Wenn wir verstehen wollen, was heute in der Au passiert, dann müssen wir in der Erdgeschichte zurückgehen.
Wir befinden uns im Erdzeitalter des Quartärs, dem jüngsten Erdzeitalter, welches vor 2,6 Millionen Jahren begann und bis heute andauert. Ein unvorstellbarer Zeitraum. In diesem trotz sehr jungen Erdzeitalter entwickelte sich der moderne Mensch, zuerst als Jäger und Sammler, um langsam sesshaft zu werden und Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Dieses Zeitalter ist geprägt von einem ständigen Wechsel zwischen Eis- und Warmzeiten. In den großen Eiszeiten wuchsen Gletscher an, schoben sich kilometerweit ins Land und begruben dies unter sich. Dabei schliffen sie ganze Gebirge ab, um sich in den Warmzeiten wieder zurückzuziehen. So formten sie die Landschaft, schufen mächtige Trogtäler wie das Inn-, Enns- und Salzachtal, die Voralpenseen wie den Traun- und Attersee, und ebenso im Südalpenbereich den Wörthersee, Osjacher See, aber auch den Garda- und Luganosee und viele weitere mehr. Und jedes Mal schoben sie gewaltige Mengen an Gestein, Geröll und Sand vor sich her, welche in den tiefen Lagen nach dem Gletscherrückzug verblieben und mit dem Schmelzwasser weiter transportiert wurden. Und genau hier beginnt die Geschichte unserer Landschaft.
Das heißt, das Tulnerfeld ist im Grunde ein Ablagerungsraum, der durch den Wechsel von Eis- und Warmzeiten entstand?
Ja, die Alpen liefern bis heute das Material und im Alpenvorland wird es abgelagert. Das Gefälle nimmt ab, der Strom fließt langsamer, kann die Massen nicht mehr transportieren, wodurch Schotterkörper, Lössdecken und riesige Sedimentschichten entstanden. Das Tulnerfeld ist ein Becken, welches durch das Wasser der Donau mit Schotter und Sedimenten angereichert wurde. Dort hinein hat die Donau mit der Kraft ihres Wassers ihr Flussbett gegraben und veränderte dieses durch Abtragung und Anlagerung an den Ufern immer wieder. Aber, und das ist entscheidend, nicht als geradliniger Fluss, wie wir ihn heute kennen, sondern als ein dynamisches Netzwerk aus wasserarmen Inseln und stetigen Umlagerungen. Wenn wir uns das Tulner Feld vor 200 oder 300 Jahren anschauen, dann sehen wir keine Donau, wie wir sie heute kennen. Wir sehen ein breites, unruhiges Flussbett über mehrere Kilometer breit und verzweigt, welches sich ständig verändert. Ein anschauliches Beispiel für die heute noch vorkommende Dynamik ist der Tagliamento im Kanalteil bei Tavis, einer der letzten großen Wildflüsse Europas, die noch so funktionieren wie die Donau früher, ohne massive menschliche Eingriffe.
Also keine festen Ufer und keine klare Linie?
So ist es. Die Donau hat sich damals nicht an uns angepasst, der Mensch musste sich an sie anpassen. Mit jedem Hochwasser suchte sich der Strom ein neues Bett. Alte Arme wurden abgeschnitten und neue entstanden. Flächen wurden überflutet und andere fielen trocken. Das bedeutet, die Entstehung dieser Landschaft war im Grunde nie abgeschlossen und wird es auch nie sein. Durch diese Wasser- und Materialmassen entstanden auch die vielschichtigen Flussauen. Abgeschnittene Altarme werden fischfrei und Amphibien finden hier ihre Laichgewässer. Entlang der verbleibenden Donauarme und der damit jährlich überschwemmten Gebiete entsteht die Weiche Au. Sie wird von Weichhölzern, vor allem Weiden, dominiert. Je weiter wir uns vom Fließgewässer entfernen, desto höher steigt das Bodenniveau, wenn auch nur um einige Meter. Doch das reicht, um das Gebiet nur mehr gelegentlich zu überschwemmen und die Wurzeln stehen nicht mehr jährlich im Wasser. Wir sind in der harten Au oder der Hartholzau. Neben Pappeln kommen Eschen, Linden, Ulmen und auch schon die Stieleiche vor. Dazwischen finden sich immer wieder eingesprengt Magerwiesen. Auf mächtigen Schotterkörpern, die nur wirklichen Spezialisten für diesen Standort, darunter auch den Knabenkräutern, Lebensraum bieten. Bis zum nächsten mächtigen 100-jährigen Hochwasser, das einen großen Teil des Gebietes neu arrangiert und die Gestaltung der Au von vorne beginnt. Und trotzdem lebten Menschen mit diesen Naturgewalten und haben die Au entsprechend ihrer Möglichkeiten genutzt. Holz wurde geschlagen und Vieh wurde geweidet. Man hat Landwirtschaft betrieben, trotz der ständigen Bedrohung durch das Hochwasser, das alles verändern kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Auböden gehören zu den nährstoffreichsten Böden Europas. Was hier wächst, wächst üppig und schnell.
Und zudem war die Donau ein wichtiger Verkehrsweg.
Ja, und zwar schon seit der Zeit der Römer, ein bedeutender, aber auch nicht unbedenklicher. Durch Hochwasser konnten neue Hindernisse oder neue Fahrrinnen entstehen. Bei Niedrigwasser war der Fluss teilweise so flach und verzweigt, dass Schifffahrt kaum möglich war. Bei Hochwasser war die Strömung zu reißend. Es gibt Berichte, dass man stellenweise zu Fuß durch die Donau gehen konnte, etwa zwischen Korneuburg und Klosterneuburg. Und dies zeigt, wie sehr sich dieser Fluss verändert hat. Und dann kam der Punkt, an dem der Mensch sagte: So geht es nicht mehr. Die Bevölkerung wächst, der Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen steigt und ein unberechenbarer Fluss wird zum Problem. Also musste der Fluss reguliert werden, um die Schifffahrt sicherer zu machen und Orte und Landwirtschaft vor Hochwässern zu schützen. Schrittweise begann man, den Strom zu regulieren, errichtete Dämme, grub Kanäle und legte Gebiete trocken. Anfangs nur punktuell, meist in der Nähe der Städte, Korneuburg, Stockerau oder Tulln. Aber im 19. Jahrhundert wird daraus ein systematisches Projekt. Die Donau wird reguliert.
Was bedeutet das im Konkreten?
Man entfernte Hindernisse aus der Fahrrinne, man befestigte Ufer. Man zwang den Fluss in ein festes Bett und erreichte zweierlei. Die Schifffahrt wurde berechenbarer und es entstand neues Land, welches genutzt werden konnte. Neben den positiven Aspekten für den Menschen entstehen aber gleichzeitig negative Auswirkungen für die Natur. Und damit sind wir an einem Punkt, an dem sich etwas zum Negativen verändert. Denn jetzt geht es nicht mehr nur um Geografie, sondern auch um die Ökologie.
Genau, denn diese Eingriffe, die mit der Donauregulierung begannen, haben die Au nicht nur verändert, sie haben sie grundlegend umgebaut. Ein Auwald lebt von der Dynamik der Überschwemmungen, wechselnder Wasserstände, Totholz und der natürlichen Sukzession. Sobald man den Fluss reguliert, nimmt man diesem System genau diese Dynamik. Dazu kommen ab den 1950er Jahren die Flusskraftwerke. 10 Stück zerschneiden den Fluss in einzelne Abschnitte, Fische können kaum mehr wandern, der Wasserspiegel wird oberhalb des Kraftwerks angehoben, konstant gehalten und es entstehen über 20 bis 40 Kilometer lange Stauseen. In den 1980er Jahren beginnt man, das langsam zu verstehen. Umweltbewegungen formieren sich, unterstützt oder ausgelöst durch die Besetzung der Hainburger Au, und das Kraftwerk Greifenstein, fertiggestellt 1985, ist wahrscheinlich der erste Kraftwerksbau in Österreich, der mit massivem Gegenwind seitens der Umweltbewegungen zu kämpfen hatte. Die Besetzung der Hainburger Au wird zum Symbol. Eine Umweltbewegung ist entstanden, mit prominenten Testimonials wie etwa Günter Nenning, und die Bewegung wurde damals massiv von den Medien unterstützt.
Und das wirkte sich auch auf Stockerau aus?
Der Umweltgedanke findet auch in Stockerau fruchtbaren Boden. Die Idee des Naturschutzgebietes Stockerau formiert sich. Die Gemeinde lässt Studien erstellen. Forscher wie Andreas und Ulrich Stracker sowie Thomas Ellmauer untersuchen die Au systematisch und dokumentieren auf wissenschaftlichem Niveau den ökologischen Wert dieses Gebietes. Auf Basis dieser Forschung wird 1993 im Stockerauer Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Stockerauer Au unter Naturschutz zu stellen. Entsprechende Flächen werden ausgewiesen und 1999 anerkennt die niederösterreichische Landesregierung offiziell das Naturschutzgebiet und übergibt es formal der Stadtgemeinde. 2004 folgt ein weiterer wichtiger Schritt. Das Land Niederösterreich war bei der Ausweisung von Europaschutzgebieten säumig. Unter Landeshauptmann Pröll wurden die Tullnerfelder Donauauen, 180 Quadratkilometer zwischen Krems und Klosterneuburg als Europaschutzgebiet Natura 2000 ausgewiesen. 2011 tritt zusätzlich die Vogelschutzrichtlinie in Kraft. In dieser Phase passiert etwas sehr Grundlegendes. Man bewirtschaftet den Auwald nicht mehr nach forstlich-ökonomischen Kriterien, sondern strebt eine natürliche Entwicklung an. Ein artenreicher Laubmischwald mit über 50 Gehölzarten.
Das bedeutet, es fanden weniger forstliche Eingriffe statt?
Andere oder anders gerichtet. Nur dort, wo es unbedingt nötig ist, etwa entlang von Wegen, gefährliche Äste werden entfernt und einzelne umsturzgefährdete Bäume entnommen, zur Sicherung der Spazierwege. Aber großflächige Eingriffe werden vermieden. Die Stadt betreibt sogar eine eigene Baumschule, in der autochthone Gehölze herangezogen werden, Bäume und Sträucher aus Samen der Aupflanzen, autochtonissimo sozusagen. Und wenn wir von einer natürlichen Bewirtschaftung sprechen, ganz ohne menschliche Unterstützung funktioniert es leider nicht. Der hohe Wilddruck verursacht massive Schäden durch Verbiss und Fegen. Die Jungpflanzen müssen dagegen geschützt werden. Da der Naturschutz, die Au und die Jagd bzw. auch das jagdbare Wild unmittelbar miteinander verknüpft sind, werden wir eine eigene Folge dem Wild und der Jagd widmen. Ein weiteres wesentliches Kriterium der naturnahen Bewirtschaftung stellt das Totholz dar.
Weshalb ist das Totholz für die Au von so essentieller Bedeutung?
Das Totholz bietet einen unersetzlichen Lebensraum für Insekten, Pilze, Vögel und Fledermäuse. Ohne Totholz funktioniert ein naturnaher Auwald nicht. Das Ökosystem ist wie ein Zahnrad, in dem alles miteinander verbunden und verknüpft ist. Der Managementplan der Tullnerfelder Donauauen, basierend auf den Richtlinien des Rates, vulgo der FFH-Richtlinie, sieht auch eine Reihe von Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen vor. Die Details findet ihr in den Shownotes. Dabei sollen unter anderem Flächen als solche mit ihrer Biodiversität, also der Artenvielfalt, erhalten bleiben. Gefordert wird eine naturnahe, strukturreiche, autochthone Flora, und das schließt auch das Totholzmanagement ein, um der Fauna den notwendigen Lebensraum zu bieten. Und dann kommt es zum Bruch. Ende 2021 geht der langjährige Verantwortliche, der dieses Naturschutzgebiet aufgebaut hat, in Pension. Und kurz darauf wurde die gängige ökologische Praxis geändert und sogar rückgängig gemacht. Dies wurde zügig umgesetzt. Seit 2022 wurden flächenweise 2.000 bis 5.000 Quadratmeter große Parzellen, in Summe bis jetzt 10 Hektar, geschlägert und gemulcht. Die bis dato geübte und auch für Natura 2000 gebotene Praxis der Einzelstammentnahme, des Einzelbaumschutzes, wurde zugunsten einer plantagenartigen Bewirtschaftung aufgegeben. Die Gemeinde selbst gab wirtschaftliche Gründe dafür an, im Naturschutz und Europaschutzgebiet. Durch die Vernichtung der gesamten Flora, durch die vollständige Mulchung, wurde auch der Fauna der Lebensraum genommen. Auf den Kahlschlägen finden Vögel keine Bäume und Sträucher mehr zum Nisten, Futterstellen und Verstecke wurden eliminiert. Der Boden durch den Einsatz schwerer Forstmaschinen verdichtet. Hier konnten auch keine kleinen Lücken mit Einzelaufforstungen heimischer Baumarten gefüllt werden. Stattdessen zäunte man Flächen bis zu 5.000 Quadratmeter ein, um die maschinell plantagenartig gesetzten Jungbäume zu schützen. Gesetzt wurde stets in Monokultur, eine einzige Baumart, meist Stieleiche, eine der forstlich wertvollsten Bäume.
Das bedeutet, die gesamte Fläche wurde maschinell gemulcht, alles entfernt und zerhäckselt?
Ein 15 Tonnen schwerer und 500 PS starker Forstmulcher zerkleinert und häckselt alles im, am und über dem Boden.
Das bedeutet, die gesamte Flora auf riesigen Flächen wird entfernt und zerkleinert, Pflanzen, Sträucher, Jungbäume, sogar das Bodenleben wird massiv beeinträchtigt?
Alles wird geschreddert. Was für den Mulcher zu groß ist, wird abtransportiert, das Stammholz verkauft und der Rest thermisch verwertet. Und damit werden auch die Tiere, die in diesem Holz leben, verbrannt. Teilweise vom Aussterben bedrohte Arten wie der Moorfrosch und der Scharlachkäfer.
Wenn die Vegetation verschwunden und der Boden aufgerissen ist, sind wir wieder beim Thema gestörter Boden und Neophyten.
Du sagst es, und jetzt passiert etwas, das ökologisch völlig logisch ist. Der Boden ist gestört, offen, die ursprüngliche Vegetation vernichtet, die Beschattung fehlt, keine Krautschicht, keine Strauchschicht. Die Dynamik und die Ökologie des Bodens werden massiv verändert. Das ist das, was wir als gestörten Boden bezeichnen. Und genau das nutzen bestimmte Arten aus.
Und damit meinst du die Neophyten?
Die Neophyten, also Pflanzen, die ursprünglich hier nicht vorkommen. Kanadische Goldrute, Robinie, Götterbaum, einjähriges Berufskraut. Sie sind extrem anpassungsfähig und breiten sich schnell aus. Aber auch die heimische Schlagflora. Pflanzen, die normalerweise nicht in der Au vorkommen, nehmen diese Flächen in Besitz. Kratzdisteln, Königskerzen, viele hitze- und trockentolerante Pflanzen.
Und diese verdrängen die ursprünglichen Arten?
Ja, eine Flora, wie wir sie auf Brachen, Parkplatzrändern und in Gehsteigritzen finden, erobern dieses Gebiet. Sie ist trocken- und hitzeresistent, nicht standorttypisch und verändert somit massiv die Ökologie des Systems.
Es geht also nicht nur um den Wald, die Bäume und Sträucher, sondern auch um die Tiere. Das Problem ist, die Au ist nicht einfach nur ein Wald.
Die Au stellt einen Lebensraum für tausende Tierarten dar, teilweise hochspezialisiert, voneinander abhängig. Die im Totholz lebenden Käferarten sind wieder Nahrung für den Specht oder den Moorfrosch. Der Moorfrosch wiederum lebt zum Beispiel nur 10 Tage in oder an seinem Laichgewässer und danach wandert er bis zu 2 Kilometer in ein passendes Gebiet. In der gleißenden Sonne kann er nicht überleben. Gern versteckt sich der Moorfrosch unter morschen Ästen oder Baumstümpfen, die wie ein Schwamm das Wasser speichern. Und dort findet er auch einen Teil seiner Nahrung, Käferlarven, die dort leben. Aber auch der Moorfrosch steht auf dem Speisezettel einiger Räuber. Hier schließt sich der Kreis, verschwindet eine Art, verschwinden mit ihr weitere Arten. Dieser Lebensraum wurde für Jahrzehnte vernichtet.
Und daraus entsteht ein Konflikt.
Zwischen Nutzung und Schutz, zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischer Verantwortung.
Vielleicht noch zum Schluss eine einfache Frage. Warum sollte uns das alles interessieren?
Weil die Au mehr ist als ein Stück Natur. Sie ist Trinkwasserspeicher, Naherholungsgebiet und eine Art natürliche Klimaanlage für die Stadt. Und sie schützt die Stadt natürlich oder die Bewohner der Stadt vor Hochwässern.
Und auch ein Gradmesser dafür, wie wir mit Natur umgehen. Immerhin ein Natur- und Europaschutzgebiet, zumindest auf dem Papier. In den nächsten Folgen werden wir tiefer einsteigen. Details zur Ökologie, dem Totholz und seinen Bewohnern, die Bedeutung des natürlichen Aufbaus des Auwaldes, rechtliche Fragen, konkrete Maßnahmen und rechtliche Verfahren.
Und wir schauen uns an, was man besser machen könnte.
Danke fürs Zuhören.
Am Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Diesen Podcast begleitet eine Website, die sogenannten Shownotes, und dort präsentieren wir euch weiterführende Links, Bilder und eventuell Grafiken. dijanaye.com/blog/podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Timber!